Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Mein Name ist Anja Breuer und ich bin wie immer die Gastgeberin heute hier in dieser Folge. Wir haben die Caro eingeladen. Caro hatte vor 6 Jahren einen Hirntumor und erzählt uns, wie sie heute damit umgeht, wie ihr die Selbsthilfe dabei hilft und welche Themen ganz besonders junge Leute beschäftigen, die eben mit einer Krebserkrankung leben müssen oder sogar auch den Krebs hinter sich gelassen haben. Freut euch auf eine spannende Folge, ein intensiver Austausch und ja, lernt Caro kennen. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen, Caro. Ich freue mich total, dass du den Weg hierher gefunden hast zu unserem Podcast Echte Stimmen. Schön, dass du da bist. Herzlich
Hallo.
willkommen. Caro ist heute aus Karlshorst angereist
Genau.
und hat wunderschönes Wetter mitgebracht. Die Sonne scheint. In der letzten Aufnahme hat es richtig geschneit und das ist noch gar nicht lange her. Ich freue mich total, dass du da bist. Wir werden dich heute ein bisschen kennenlernen. Du bist selber eine junge Frau, die aktiv ist in der Selbsthilfe und welche Gruppen du besuchst und welche Geschichte du uns heute mitgebracht hast. Darüber freue ich mich total, dass unsere Zuhörer das jetzt erfahren können. Ich mach's mal so wie als hätten wir uns noch nie gesehen, weil wir haben uns ja tatsächlich heute auch erst zum ersten Mal in
Ja, das
live
stimmt.
gesehen.
Ja.
Sag uns doch einfach mal, wie du heißt, wie alt du bist und was du gerade machst beruflich, wo du gerade stehst in deinem Leben, damit wir ein bisschen wissen, wer mit uns am Tisch sitzt.
Also ich nenne mich Caro, ich heiße Caroline, aber mir reicht die erste Hälfte. Und ich bin 30. Ich bin sozusagen Frührentnerin oder in der Erwerbsminderungsrente. Ja, und versuchen wir dann sozusagen dieses Rentnerleben mit gewissen Sachen zu füllen. Und das ist manchmal leicht, manchmal schwer. Ich weiß es oft zu schätzen und manchmal ist es aber auch zum Mäusemelken. Also es gibt so verschiedene Momente und ja, Gefühlsrichtungen, die das dann so immer wieder erweckt. Und auch verschiedene Phasen. Also gerade auch mit der Krankheit kommen immer wieder neue Epochen an Lebensabschnitten.
Okay, dazu werden wir ja auf jeden Fall noch mehr erfahren. Du hast dich ja bereit erklärt, dass ich dich fragen darf und du uns auch deine Antworten gibst, worüber ich mich sehr freue. Natürlich, unser Thema ist ja die Selbsthilfe. Und meine erste Frage an dich wäre, seit wann bist du denn schon in der Selbsthilfe aktiv? Und vielleicht auch, wie bist du in die Selbsthilfe gekommen?
Also das fing alles an, ich hatte so vor knapp 6 Jahren die Diagnose Hirntumor.
Hirntumor,
Ja.
okay.
Und dann war ich danach halt ganz intensiv erstmal in Behandlung und zur Reha. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass ich halt irgendwie eine andere Form von Kontakt brauche und suche. Also keine Ärzte oder irgendwelche deutlich Älteren, die da bei der Reha mit am Tisch saßen oder so. Und ja, ich habe auch der Station damals im Krankenhaus noch gesehen, dass es auch andere gibt, die auch jung irgendwie schon so ähnliche Erkrankungen haben. Und habe dann mich erstmal durch Google durchgesucht, wo ich irgendwas finden könnte. Und habe sogar eine bestimmte Gruppe für Hirntumor-Betroffene gefunden. Und es gab sogar zwei und die eine war ganz am anderen Ende der Stadt. Da dachte ich mir gleich, dann würde ich erstmal die ausprobieren, die in der Nähe ist. Und das habe ich auch gemacht. Und es war auffällig klein. Also wir waren, glaube ich, nur 4 Leute oder so. Und das war dann so hin und her. Also entweder ist es mir jetzt zu persönlich, weil ich natürlich jetzt nicht mich so ein bisschen in den Hintergrund stecken kann so oder halten kann. Aber wer weiß, also es sind jetzt auch nicht 20 Leute, die jetzt gleichzeitig reden oder irgendwas mitzuteilen haben. So. Also es war einfach was Neues. Und ich habe aber parallel auch noch Leben nach Krebs gefunden. Und die hatten eingeladen zu einem Weihnachtsfeierabend, also wo man eben auch als Neuer sozusagen einfach mal vorbeischauen konnte. Die wollten noch mal einen Jahresrückblick geben und dann eben ein bisschen so persönliche Gespräche mit einem Keks und einem Tee in der Hand so. Und das war deswegen auch eine sehr angenehme Stimmung. Also ich bin zu beiden fast gleichzeitig gegangen. Genau, und ich habe sehr schnell gemerkt, wie die Atmosphäre ist, wenn Leute genau das Gleiche oder ziemlich Ähnliches so miterlebt haben. Da ich mich halt sehr schnell irgendwie, ja, wohl gefühlt einfach. Ich habe gemerkt, die ticken einfach anders, die denken ähnlich, die wissen, wovon ich rede und fallen aber nicht gleich in Tränen aus oder so.
Können damit umgehen dann.
Genau. Und oft auch so diese Reaktion, ja, das war bei mir auch so oder oh, ich weiß genau, was du meinst. Und ich meine, das konnte mir ja keiner von den Verwandten oder sowas erzählen, ja.
Könntest du uns ein Beispiel dafür geben? Dieses, ich weiß genau, was du meinst, was das jetzt in deinem Kontext, in deiner Selbsthilfegruppe war?
Naja, es ist im Prinzip auch dieses zu sehen, wie gehe ich jetzt damit um mit der Diagnose und wie gehen die anderen damit um. Und ich habe mir halt teilweise mehr Sorgen um meine Angehörigen gemacht,
okay,
weil die damit irgendwie gar nicht klarkamen. Und ich selber war aber irgendwie da voll, also mich hat es eben nicht so irgendwie zerstört oder irgendwie aus dem Leben gerissen, sondern ich habe da relativ schnell irgendwie auch was Positives drin gesehen.
Okay.
Und ja, und ich dachte mir aber auch, wenn, dann wären es die Eltern, die im schlimmsten Fall ein Kind verlieren. Das ist natürlich, mir wäre es dann egal, ich wäre dann weg. Aber die haben dann irgendwie diese Belastung, diese Sorgen, die sie da mit sich tragen. Und das halt in so einem ungewöhnlichen Alter auch. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich mich dann eher auch so ein bisschen zurückhalte oder auch mich das sogar motiviert hat, mehr zu kämpfen und die Lebensfreude trotzdem auszuleben,
ja,
anstatt mich da jetzt irgendwie hinzugeben und so, als ob ich gebe jetzt auf oder so.
Also ich weiß nicht, wie es ist, diese Diagnose zu bekommen. Und in meiner Vorstellung ist es so, dass es das Schlimmste überhaupt ist, Todesurteil. Und ich bin immer ganz neugierig, wie das ist, wie war das für dich, als du erfahren hast, dass du eben jetzt diese Diagnose hast? Oder hattest du vorher Schmerzen bis zum Arzt oder war das Zufall oder?
Ich war dann noch in der Probezeit von meinem ersten richtigen Job nach dem Studium, so mit 25, 24, 25. Ich hatte an irgendeinem Tag, wollte ich nach Hause fahren und mitten auf dem Weg wurde mir ein bisschen schwindelig und ich musste mich erstmal irgendwo hinsetzen. Und dachte irgendwie, boah, das ist anscheinend zu stressig oder so und bin einfach überfordert, weil es ist ja schon super viel, so von einem komplett neuen Job eingearbeitet zu werden. Jeden Tag lernt man so viel oder immer wieder Neues,
ja,
und das erstmal wieder zu verarbeiten und so. Und das kam aber immer wieder, bis hin zu 4-mal am Tag, dass ich mal kurz, ich konnte dann auch nicht reden, so für 1-2 Minuten. Und das hat mir ja richtig Angst gemacht. Ich dachte, was ist das? Und ich hatte einfach ein Hauptbedürfnis, mein wirklich wichtigstes Bedürfnis war Klarheit. Ich will wissen, was das ist. Und meine Mutter damals noch so, ach was denn, meinst du, das ist irgendwas Schlimmes? Willst du damit jetzt wirklich zum Arzt gehen? So?
Ah, okay, wow.
Ja, und dachte ich, doch, auf jeden Fall. Und so, also, und wenn ich... Ich hatte mal kurz wirklich keine Kontrolle über mich. Das hat mir so Angst bereitet.
Okay.
Letztendlich kam daraus, dass das alles epileptische Anfälle waren.
Okay,
In der kleinen Stufe. Ja. Aber ich meine, es waren, bis ich das wusste, waren es 6 Wochen, an denen ich gerade mal an 2 Tagen keine hatte. Und an allen anderen bis zu 4 am Tag, ja.
Das heißt, du müsstest auch ziemlich erschöpft gewesen sein,
ja,
in der Zeit,
ich war,
oder?
Genau. Also ich konnte erst nicht reden, wusste nicht, was ist und war danach super müde. Und musste trotzdem immer noch weiterarbeiten. Deswegen war ich auch, also ich habe mehrere Wochen gewartet, bis ich, oder sagen wir es mal so, ich war erst beim Hausarzt, bei einer Hausärztin, die meinte, sie kann es überhaupt nicht einschätzen, sie weiß nicht, was es ist und hat mich zum Neurologen überwiesen. Und der meinte, es ist entweder Migräne, wenn ich danach Kopfschmerzen hätte, oder es ist Epilepsie. Und dann hat er gesagt, zur Sicherheit machen wir ein MRT, daran kann man das dann erkennen. Und beim MRT kam man aber raus, dass da eine riesengroße Raumforderung, nennt man das ja da noch, ist. Und dann ist er selber auch in Tränen ausgebrochen, weil er damit nicht gerechnet hätte, dass ich einen Tumor habe.
Okay,
einen
der
sehr,
Arzt?
Sehr großen, ja.
Okay.
Ja, der hätte es nicht gedacht. Das ist doch so ein Körpereigner, der hauptsächlich bei Männern über 60 kommt. Und ich halt als Frau unter 30 habe da halt nicht ins Schema gepasst.
Ja.
Ne? Also damit hat er nicht gerechnet, ja.
Weißt du noch, wie das war, als du das erfahren hast?
Na, wir haben beide erstmal geheult, also der Arzt und ich. Und da meinte er auch, ich weiß nicht mehr, was er mir gegeben hat, irgendwas für die Notaufnahme. Und meinte, ich soll erstmal noch nach Hause fahren und Sachen packen und dann am nächsten Tag hinfahren. Und das konnte ich nicht. Ich bin direkt von da aus, habe ich es gerade noch so geschafft. Ich war mit dem Auto unterwegs, bin ins nächstliegende Krankenhaus und habe von da aus meinen Vater und meinen damaligen Freund angerufen, dass sie da hinkommen. Und ja, die haben mich auch nicht mehr rausgelassen. Die sagen, es ist zu gefährlich. Mir könnte jederzeit irgendwas passieren, gerade mit dem Anfall. Und haben mich dann da behalten. Und ich bin dann auch erst 3 Wochen später raus operiert. Und
okay.
Da fing dann so ein echt ein neues Leben an.
Also wurde der Tumor direkt rausoperiert und dann...
Naja, sie haben mich halt mehrfach untersucht, wie der wo der sitzt und wo auch der Kern ist. Also das konnte man auch erkennen. Und Sie konnten nicht alles rausnehmen, weil am Rand, der war ja halt schon so groß, dass am Rand vom Tumor schon Nerven dran waren, zum Beispiel mein Sprachzentrum und auch selbst meine Gehfähigkeit eingeschränkt hätten. Und damit haben sie nur den Kern rausgenommen, der am bösartigsten war, und den Rest, der ging dann eben über die Chemo und Bestrahlung raus.
Okay, ja. Genau, weil das wäre jetzt die nächste Frage gewesen.
Genau.
Okay,
wow. Und, aber auch die Vorgespräche, muss ich sagen, erstmal eben vor so einer OP zu hören, es kann sein, dass das und das passiert, wenn eben doch irgendein Nerv getroffen wird. Ich dachte mir die ganze Zeit, das ist kein Problem, wenn ich irgendwie nicht laufen, vielleicht auch, wenn ich nicht sprechen kann oder so, aber wenn ich nicht mehr denken könnte oder halt also so geistig so eingeschränkt wäre oder niemand mehr erkennen könnte. Ich weiß nicht. Also ich hatte auch ein ganz schwieriges Gedächtnis danach. Also kein Kurzzeitgedächtnis. Ich habe alles ganz schnell vergessen. Und auch meine Sehfähigkeit, ich konnte nur so bestimmt gucken. Also ja, aber ich war total froh, dass ich noch ganz normal denken konnte und da war und nicht so hilfsbedürftig. Ich konnte normal laufen und damit war im Prinzip das Schlimmste schon mal vermieden. So.
Ja. Daher dann auch wahrscheinlich dieses ein neues Leben hat bekommen.
Ja, also das war nochmal ganz komisch. Also erstens noch, als ich aus dem Krankenhaus dann danach rausgefahren bin, mein Vater hat mich abgeholt und wir sind so durch dieses Tor vom Vivantes Friedrichshain. Und ich dachte so, oh mein Gott, diese normale Welt, alles ist so schnell und die denken alle, es ist hier irgendwie, weiß ich, alles so gesund oder als ob alle... Weiß nicht, das war irgendwie wie eine fremde Welt für mich.
Okay.
Wo ich wusste, ich muss da jetzt erstmal irgendwie wieder mich reinfinden und mich integrieren, ja. An wieder, naja, anpassen dementsprechend, also soweit es nötig war, ja.
Das, da sitzt wahrscheinlich dann, könnte ich mir vorstellen, auch die Selbsthilfe an, oder?
Dass
du diese Dinge dann auch mit anderen besprechen kannst, weil es ist natürlich für mich jetzt schwer nachzufühlen. Ich kann immer nur so versuchen, mich reinzufühlen, aber dass ich wirklich weiß, was das bedeutet. Ist ja nicht möglich so.
Ja.
Da könnte ich mir vorstellen, dass da auch großer Redebedarf ist, oder? Sich auszutauschen über diese...
Also es waren deutlich viele Unterschiede auf einmal sichtbar. Also ich meine, es war teilweise komisch für mich, weil ich meine, ein Hirntumor ist was halt niemand sieht. Und selbst ich sehe da nichts. Also von wegen, dass ich irgendwo eine Beule habe oder mir irgendwas amputiert wird oder so. Ich merke davon an sich gar nicht. Und das war dann komisch, das zu realisieren. Und trotzdem, ich meine, was erkennbar war, war halt die Narbe und ein Pflaster drauf. Also auch... Da hatte ich auch noch normale Haare, nur diese eine Stelle war rasiert. Ja, und ich dachte, ich wusste dann immer, ich hatte so eine Angst davor, dass alle mich eben normal behandeln, als wäre ich eben gesund und munter und fit und alles. Und in mir spürte ich aber die ganze Zeit, dass ich halt, ja, ich habe mich eben nicht gleich gefühlt. Ich habe mich anders gefühlt und hatte dann immer Angst, irgendwie da eben ganz besonders nicht gesehen zu werden. Nicht in der Form, wie ich da eigentlich gerade frisch danach so war.
Okay, also wenn du mir das so erklärst, kann ich total verstehen, dieses Phänomen an sich.
Das hatte eben auch viele, also gerade am Anfang, Einfluss auf die Freundschaften. Ne? Also wo man vorher irgendwie geht, wann gehen wir in den Club und wann gehen wir da mal Kaffee trinken und wollen wir nicht in Urlaub fahren oder sowas, das ging auf einmal alles nicht mehr. Und dann war wirklich eine große Frage, was verbindet uns jetzt noch? Und damit fing, glaube ich, auch oder generell schon mit der Außenwelt, mit den Freundschaften, mit der Familie. Es kamen automatisch so viele neue Denkweisen und Gedanken und Fragen, wo ich ganz viel mit mir selber erstmal ausgemacht habe. Automatisch, wenn ich sage zwangsläufig, sondern wirklich automatisch.
Und das heißt, könnte man so sagen, dass du ein Bedürfnis dann gespürt hast, dich mit anderen auszutauschen und du deswegen dir eine Selbsthilfegruppe gesucht hast? Oder wurde dir das gesagt von Ärzten oder... Schwester,
ich weiß nicht mehr, wie ich drauf komme. Ich glaube, das war eher intuitiv.
Ah ja, okay.
So.
Ja.
Ich weiß nicht mehr. Es kann sein, dass ich das bei der Reha in irgendeinem Seminar irgendwie mitgehört habe oder sogar noch im Krankenhaus von einer Sozialarbeiterin da. Irgendwie muss es mir, weiß ich, in den Sinn gekommen sein, danach zu suchen.
Das finde ich gut.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also einer meiner Tätigkeiten war ja auch, die zukünftigen Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen über Selbsthilfe aufzuklären.
Ja.
Und wenn ich dann so höre, dass eventuell eine Sozialarbeiterin dir das gesagt hat, dann denke ich so, ja.
Ich weiß noch, dass auf der Station in diesem Gemeinschaftsraum, da waren Flyer von irgendwelchen Selbsthilfegruppen schon. Also, und wenn das nur halt irgendeiner da zufällig mal reingesteckt hat, aber ich glaube, gerade bei der neurochirurgischen Etagestation, da glaube ich, ist sehr viel, was eben gerade die Psyche so erreicht, wofür, glaube ich, Selbsthilfegruppen sehr, sehr schnell da einen Bezug zu haben.
Ja, Raum schaffen auch, ja. Ja, das ist für mich, und das hast du ja am Anfang auch gesagt, dass das für deine Angehörigen wahrscheinlich schwierig war. Also ich merke auch, wenn du mir das erzählst, das macht total viel mit mir. Es ist wirklich bewegend, so das zu hören, weil vieles ist, also es, so ein Teil von mir ist so, oh Gott, wie muss ich jetzt wie muss ich jetzt oder wie kann ich angemessen reagieren? Diese Fragen kommen automatisch und das könnte ich mir vorstellen. Und wir haben uns gerade erst kennengelernt. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns total nahestehen. Ja. Und da könnte ich mir auch wirklich gut vorstellen, dass da eben eine gewisse Entlastung in der Selbsthilfegruppe passiert, weil du spürst das ja dann auch.
Es ist ähnlich wie mit dir jetzt so. Ja. Also ich merke das, das ist halt, also es hört sich alles so super dramatisch an.
Ja.
Und dann ist wirklich die Frage jetzt, oh Gott, also und ich habe oft so das Gefühl, ich werde dann so mit Samthandschuhen irgendwie angefasst und irgendwie, weiß ich, niemand will mir dann irgendwie auch mal irgendwas, wie soll ich sagen, was Unangenehmes sagen, von wegen, boah, du nervst mich jetzt oder sowas, würde niemand sagen, weil alle ja denken, oh, die Arme und die hat ja so eine schlimme Diagnose und der darf mir jetzt noch irgendwas Gutes sagen oder sowas. Ja. Und das war schlimm. Also ja, ich habe das echt gemerkt, wie die das unterdrückt haben. Die haben dann irgendwie mal kurz die Augen verdreht und wollten aber nicht irgendwas kontern, sondern
ach so, wenn also, sie jetzt
die haben mich dann so sein lassen, wie ich bin. Ist ja, ist ja nett und schön, aber das ist halt dann nicht echt so. Und ich meine, Punkt.
Ja, okay.
Dann in der Selbsthilfegruppe war es eben dann so, dass die das alle eben schon kannten. Die wussten dann einfach schon, damit umzugehen.
Ja.
Für die war das nichts Neues. Da kam dann eher so ein Nicken so, ja, das war mir auch so. Oder, oh ja, krass. Und Mensch, da habe ich ja noch Glück gehabt, kam von manchen. Oder du hast Glück gehabt, weil bei mir war es so und so. Ja. Also unterschiedlich, ja.
Und was würdest du so sagen? Was wäre eine angemessene Reaktion? Also angemessen, wenn man überhaupt von Angemessenheit sprechen will. Aber was wäre denn die richtige Reaktion dann?
Zu sagen, wie man sich fühlt.
Ja,
also von wegen, boah, ich bin gerade unsicher, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Oder muss ich mir jetzt Sorgen machen? Viele Fragen, gerade jetzt, nachdem die Therapie vorbei war, kam oft die Frage, bist du denn jetzt wieder gesund?
Ah, okay. Ja.
Oder bist du jetzt wieder fit oder sowas? Okay. Um das irgendwie einzuschätzen, muss ich dich jetzt immer noch mit Samthandschuhen anfassen oder kann ich dich jetzt ausziehen?
So,
bist du jetzt wieder normal? Können wir jetzt wieder feiern gehen? Können wir jetzt wieder das und das machen?
Ja, das ist total spannend. Bei Sucht zum Beispiel. Das ist ja auch eine tödliche, es ist eine tödliche Krankheit. Viele sterben dran.
Ja.
Und oft sind Menschen mit Suchterkrankungen damit konfrontiert, dieses, reiß dich mal zusammen oder warum kannst du nicht aufhören zu trinken? Und es wird oft nicht als Krankheit anerkannt und da wird oft der Vergleich mit dem Krebs genommen. Weil wenn jemand Krebs hat, das ist ja klar, der kann nichts dafür, der hat ja diese Krankheit und ist ja auch schlimm.
Ja.
Und bei Sucht ist oft, naja, das bist du schon auch irgendwie selber schuld, obwohl es viele Dinge, die du beschreibst, sehr eng.
So
die Menschen wissen nicht, wie sie mit dir umgehen sollen. Du gehst jetzt nicht mehr feiern oder da gibt's so viele Parallelen.
Ja.
Es sind ja auch zwei unterschiedliche Erkrankungen, aber es gibt so vieles, was ähnlich miteinander
ist. Das glaube ich, weil du lernst dich ja selber dabei auch nochmal kennen. Also dann gerade in der Zeit danach.
Ja, genau.
Und siehst das Leben bestimmt anders, auch mit Freundschaften,
denke ich,
hat sich was verändert.
Weil das, was du vorhin beschrieben hast, dass eben man stellt auf einmal die Freundschaften in Frage, das ganze Leben in Frage, sowas hat man dann quasi auch, weil viele oft einen Suizidversuch vorher hatten oder sowas.
Und das ist auch bei Krebs nicht abhängig.
Yeah.
Das war bei mir am Ende der Kombitherapie, nennt man das, also 6 Wochen lang intensiv Chemo und Bestrahlung.
Okay, wow.
Das war damals die größte Möglichkeit an Behandlung, die man da hätte anwenden können. Also mehr ging nicht. Und das Abschlussgespräch war da mit irgendeinem sehr, ich sag mal, wirklich alten Arzt. Und den hatte ich das erste Mal da gesehen. Der hatte wahrscheinlich das nur in seinem Kalender oder auch als Vertretung sogar. Und der hat dann so total skeptisch geguckt und meinte, naja, also 1 bis 3 Jahre haben sie jetzt noch oder so. Also,
okay.
Das ist so bei mir hängen geblieben. Und das ist auch so ein Punkt, wo sich das hätte spalten können. Gebe ich mich jetzt auf?
Ja.
Ich denke, was soll ich denn mit den 1 bis 3 Jahren jetzt noch? Dann kann ich auch gleich gehen. Oder sage ich, ich mache jetzt daraus nochmal richtig was.
Mhm.
Und zum Glück war das zweite meins, ich habe jegliche Angst verloren. Also mir war alles egal. Das war für mich so wie eine Green Card. Ich mache jetzt das und wenn du das scheiße findest, das ist mir egal, weil ich habe nur noch so und so lange oder so. Und ich wusste aber auch schon von Anfang an, was ist, wenn es länger geht. Und ich, wie gesagt, jetzt sind es fast 6 Jahre.
Ja.
Und niemand sieht es mir nach wie vor an. Das ist dann eben eine neue Epoche geworden jetzt. Wie gehe ich jetzt damit um?
Vor allen Dingen alle Konzepte und Vorstellungen, die funktionieren ja nicht mehr, oder? Die man so vorher hatte. Wie man sich das Leben vielleicht ausgemalt hat. Ich weiß nicht, ob das bei dir der Fall war. Manche haben ja so einen konkreten Lebensplan. Mm. Irgendwie mit 30 das, mit 35 das.
Nee, den hatte ich zum Glück damals. Also was heißt zum Glück? Ich hatte den damals auch schon nicht. Okay. War ja damals auch schon schlimm. Was mache ich denn damit?
Ja.
So. Ich habe das erstmal genossen, weil das auch finanziell ganz gut ging. Ich war super, das habe ich eben gerade durch die Selbsthilfegruppe rausgefunden, gerade bei U30, jeder ist in einer anderen Lebenssituation. Gerade eben unter 30 sind manche noch im Studium, können sich das nicht länger leisten, gerade wenn sie jetzt hier extra nach Berlin gekommen sind, in einer WG wohnen oder so, können das Studium nicht weitermachen, können sich die Wohnung nicht länger leisten, kriegen kein BAföG mehr, was auch immer. Ich habe eine kennengelernt, die musste das abbrechen und wieder zu ihren Eltern zurück, mit Anfang, Mitte 20. Mhm. Wer will denn das? Also das ist so eine... Man fällt so runter, gefühlt. Gerade als junger Mensch, man will irgendwie raus in die Welt, endlich weg von den Eltern, irgendwie sein eigenes Leben jetzt anfangen und gestalten. Und dann passiert was, ohne dass man irgendwas falsch gemacht hat oder dafür verantwortlich ist. Und man landet dann wieder irgendwie in seinem alten Zimmer, Mama kocht Mittagessen oder sowas. Also es ist halt wirklich erniedrigend, das wollte ich sagen.
Ja.
Also einfach so von dem, was man eigentlich wollte.
Ja.
Allein schon diese Unabhängigkeit ist dann schon wieder weg.
Und mit fühlt sich dann wie so eine doppelte Strafe wahrscheinlich an.
Absolut. Ja, absolut. Also das geht dann sehr auf die Psyche.
Ja, genau. Das ist das, was mir auch immer auffällt, was total auf der Strecke bleibt, dass man über die Psyche redet.
Ja.
Also es wird immer über diese körperliche Genesung gesprochen, aber da steckt ja viel mehr dahinter. Genau, das ist ja auch so ein bisschen unser Thema. Du hattest mir ja im Vorfeld auch gesagt, dass du noch weitere Gruppen besuchst oder besucht hast. Und vielleicht können wir da nochmal so ein bisschen einsteigen.
Es hat halt angefangen bei Leben nach Krebs in der Hauptgruppe sozusagen, also von dem Verein.
Ja.
Da sind alle Betroffenen, die halt irgendwie Krebserfahrungen gemacht haben, also die Diagnose hatten, von jung bis alt in allen Berufsgruppen oder Lebenssituationen. Das war die eine. Dann war nebenbei, da bin ich auch immer noch, in einer speziellen Hirntumorgruppe, also wo sich nur welche treffen, die auch jegliches Alter haben können und Lebenssituationen, aber die alle einen Hirntumor haben. Und dann eben die dritte, das ist diese U30-Gruppe, wo auch wieder alle nur Krebs, also was heißt nur, wo alle Krebs haben, aber eben nicht nur Hirntumor, sondern auch alles andere, aber eben eine bestimmte Altersklasse sind und demnach sich eher die Lebenssituation sehr ähnelt.
Ja, okay.
So, und die Interessen und die Probleme, das sind so die drei, die ich aktiv besuche. So. Ansonsten kenne ich halt noch, einfach dadurch, dass ich in einer dieser Selbsthilfe-Kontaktstellen auch arbeite, weiß ich halt, was es noch alles so für Gruppen gibt. Und es hat mich auch überrascht, dass es halt nicht nur jetzt mit irgendwelchen Krankheiten zu tun haben muss, sondern auch einfach mit bestimmten Sachen, die einen selber im Leben beschäftigen. Selbst sogar gibt es irgend so ein Freitagsfrühstück, weil viele alleine wohnen, sich einsam fühlen und es einfach nur genießen, am Freitag wenigstens mal mit 10 anderen oder so am Tisch zu sitzen.
Du arbeitest auch in einer Kontaktstelle?
Also ehrenamtlich führe ich da auch eine Gruppe, beziehungsweise wir haben aus dieser Hirntumorgruppe zwei gemacht.
Ja.
Die eine findet immer in der Woche vormittags statt und da können halt welche nicht, die arbeiten.
Ja.
Deswegen haben wir noch eine Afterwork-Gruppe gemacht, so haben wir die genannt.
Ja.
Dass man eben auch mal abends nach der Arbeit, 18 Uhr findet die statt, einmal im Monat, dass man die auch besuchen kann.
Ah, ja.
Und man kann natürlich auch zu beiden gehen. Das finde ich ganz wichtig bei Selbsthilfegruppen, dass es alles ergänzend ist. Also man kann auch 20 Gruppen besuchen. Man muss sich da nicht irgendwie entscheiden, gehe ich zu der oder zu der. Und
gut zu wissen.
Ja.
Die Infos zu den Gruppen schreibe ich auch in die Shownotes, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das auch nochmal nachlesen können, wie man da reinkommt, wie man sich anmeldet. Vielleicht kannst du ganz kurz was dazu sagen.
Egal, wie man jetzt diese Gruppen findet, das ist ja, soweit ich das ganz gut kenne, von der SEKIS. Die hat da eine riesengroße Übersicht über alle möglichen Richtungen, was es so gibt. Und ansonsten kann man natürlich auch direkt eingeben, Selbsthilfe, Gruppe Krebs oder was auch immer, Depression.
Und sind die Leute dann, wenn sie Kontakt aufnehmen möchten mit den Gruppen, die du gerade genannt hast, haben sie dann mit dir direkt Kontakt oder wie macht ihr die Kontaktaufnahme?
Also überall steht immer irgendeine Kontaktmöglichkeit, also per E-Mail oder Telefon.
Ja, okay.
Und dann schreibt meistens der interessiert ist, hey, ich habe Lust mal bei euch mitzugehen oder kann ich einfach mal so vorbeikommen und ich möchte mehr darüber wissen oder so. Und dann gibt's teilweise, kann man erstmal mit dem Gruppenleiter, der Gruppenleiterin ein Gespräch führen, wenn man erstmal lieber nur ein paar Fragen stellen will, wie das so abläuft, ob ich überhaupt reinpasse, ob das was für mich wäre oder so. Oder man kann doch einfach zum Termin kommen oder mittlerweile jetzt auch online einfach teilnehmen und auch nur mal richtig reinschnuppern, also mal ausprobieren. Das heißt nicht, wenn man einmal da war, dass man dann immer kommen muss. Also das ist wirklich, das ist so offen und entspannt gehalten. Jeder kann kommen und sogar auch gehen, wann er will. Natürlich alles mit einem gewissen Respekt. Also das ist eine Grundvoraussetzung, so ein bisschen einfach.
Ja, das ist ein wichtiger Hinweis, weil viele hält es halt auch ab, in eine Gruppe zu gehen, weil direkt damit oft verbunden ist, oh, da muss ich da regelmäßig hingehen oder ich störe eine Atmosphäre und ich weiß gar nicht, ob ich mich einbringen kann oder will. Und oft gehen genau aus dem Grund, versuchen sie den ersten Schritt gar nicht erst. Deswegen finde ich es ganz gut, dass du das auch nochmal erwähnst.
Ja, und das heißt nicht, dass man reden muss, genau. Also es gibt welche, die machen halt am Anfang so eine Blitzlichtrunde, nennt sich das. Ja. Dass halt jeder mal kurz sagt, wie er heißt, also von mir aus noch, wie alt er ist oder warum er da ist oder sie. Manche haben ja auch spezielle Fragen oder ein akutes Thema, was sie irgendwie, wozu sie was suchen, brauchen, ansprechen wollen, mal darüber reden wollen mit jemand anderem als nur eine Freundin, ein Freund oder so. Ja. Wenn es so einen Anlass gibt, dann kann man den natürlich da auch nennen. Aber eben jeder mal kurz, dass es nicht da schon so, dass dann nicht einer schon den ganzen Raum einnimmt, sag ich mal. Sondern dass jeder sich mal kurz zeigt. Aber es kann auch, gerade wenn man eben neu dabei ist, kann man auch nur zuhören. Also mal kurz sagen, hallo, ich bin so und so und habe jetzt keinen offiziellen Grund, hier zu sein, aber ich möchte einfach mal zuhören. Ist ja auch ein Grund schon. Okay. Möchte es einfach mal ausprobieren. Oder? Ja. Ja, wenn man sich jetzt super unwohl fühlt, sagt man halt nach einer halben Stunde, sorry, aber ich muss los oder so. Oder man bleibt halt bis zum Schluss. Und gerade ist es auch, wenn dieses Treffen vorbei ist, dass man natürlich dann auch persönlichen Kontakt suchen kann an denen, die jetzt, wenn da irgendwie 20 Leute in der Gruppe sind oder 10, und man merkt, boah, da ist jemand, mit dem möchte ich irgendwie nochmal privat reden. Auch das ist ja dann möglich, dass sich dann wirklich auch Kontakte bilden können, die außerhalb dieser Gruppentermine auch trotzdem natürlich gepflegt werden können. Bei Leben nach Krebs, als ich da auf dieser Weihnachtsfeier ganz am Anfang war, es war nur eine einzige Person, die auch einen Hirntumor hatte. Und das war dann so angenehm, neben allen anderen einfach mal ein lockeres Gespräch nur mit ihr kurz zu halten. Hey, wie war es bei dir und was hattest du und wie geht's dir jetzt damit? Und
schön, wertvoll.
Das ist so genau dieses Gegenteil von, oh Gott, ich bin allein mit diesen ganzen Problemen auf der Welt, sondern dann eben mal zu gucken, hey, es gibt noch andere. Allein schon dieses Gefühl dann, ich bin nicht allein damit, bewirkt schon echt Wunder.
Jemand, der dich auch versteht und die du auch verstehst. Ne?
Ja, und wo ich auch mal einfach das so sagen kann, wie ich das sage. Also von wegen, boah, dann und dann geht's mir immer voll scheiße oder boah, das hilft mir total und die nerven mich oder das will ich mal ausprobieren. Und es ist dann ganz oft eher, wenn ich das jetzt jemandem eben aus der Familie erzählen würde, ist dann ganz oft, gerade weil man die eben schon so lange kennt, weil das keine neutralen Personen sind, sondern da eine ganz andere Verbindung herrscht, ist dann immer oft irgendwie so eine Hinterfragung oder ein Zweifel oder eine Bewertung. Und das bleibt halt dann alles mal raus, wenn man so wirklich auf einer neutralen Ebene oder sich eben noch gar nichts von dem anderen weiß und dann auf einmal so unvoreingenommen eben gesehen wird. Ja, nochmal ganz neu kennengelernt wird.
Ja. Ist das so, dass man sich in der Familie dann auch manchmal so unter Druck fühlt? So,
ja. Wahrscheinlich bei jedem anders oder eine andere Form von Druck. Aber das Verhältnis ist da eben nicht neutral und da kommen dann manchmal auch irgendwelche Probleme, die schon vorher da waren, nochmal unter ein ganz anderes Licht. Ich meine, ich möchte halt gerade bei Krebs die Angehörigen nicht irgendwie im Hintergrund lassen, weil die natürlich genauso eine große Herausforderung damit haben. Und ich finde es super, jetzt gerade beim Horizont haben sich welche angemeldet, die eben als Angehörige von Krebsbetroffenen eine eigene Gruppe gründen wollen.
Super.
Ja, absolut. Ja. Weil auch die brauchen natürlich oder können so Hilfe bekommen, wenn sie mal sich mit anderen austauschen. Hey, wer ist denn von dir irgendwie in meinem Umfeld krank und so? Und ja, bei mir ist es mein Kind, ja, bei mir ist es die Mutter oder so. Ja. Und wie gehst du damit um? Ja, das ist total wichtig.
Und wahrscheinlich auch, also ich könnte mir vorstellen, als Angehörige ist es wahrscheinlich auch sehr schwer, vor dem Kind oder der Person, die die Erkrankung hat, zuzugeben, dass man das scheiße findet oder sowas. Oder dass man jetzt genervt, also wie du vorhin auch gesagt hast. Und ich könnte mir vorstellen, unter den Angehörigen, dass da dann auch wieder so ein Raum ist, wo sie auch das mal rauslassen können, weil ich wahrscheinlich haben die dann auch schnell ein schlechtes Gewissen oder fühlen sich schuldig.
Genau, also jegliche Kritik zu äußern.
Ja,
und wenn die sich dann austauschen, jetzt gerade so die Eltern von den U30ern, mein Kind macht jetzt auf einmal alles Mögliche, aber es ist doch krank, wie geht denn das oder so? Ja. Oder andere eben auch, ja, ich dachte, mein Kind kann jetzt wieder arbeiten, aber nein, jetzt braucht Unterstützung und kann mich wahrscheinlich gar nicht pflegen, wenn ich alt bin oder so eine Sache vielleicht. Ich weiß nicht, was die für Probleme haben. Ja. Ich bin ja selber keine Angehörige.
Ja. Was mir auch immer wieder in den Sinn kommt, ist, ich weiß nicht, ich glaube, das hat viel mit Filmen oder so zu tun. Man hat auch, ich habe auch, wenn es um Krebs geht, so vorgefertigte Bilder im Kopf, so tiefgründige Gespräche über Leben und Tod und sowas. Macht man sich die, also bestimmt, oder? Ja. Hast du dich auch mit dem Tod oder dem Leben nach dem Tod oder was auch immer befasst?
Ich glaube, wir hatten es auch schon mal als Themenabend bei Leben nach Krebs. Der Umgang mit dem Tod, also es ist eine Nahtoderfahrung.
Ja.
Je nachdem, wie weit es halt bei verschiedenen Leuten ausgeprägt war oder ist. Aber es kann ja auch mal wiederkommen. Das ist ja genauso. Und diese Angst, kommt es wieder? Wann kommt es wieder? Oder kommt es eben doch gar nicht? Werde ich jetzt doch 100 oder so?
Ja.
Ja, und ich glaube auch, dass so, gerade wenn man da mal so nah dran war, deswegen Nahtod, also bei mir war es so, für mich ist das, ich will nicht sagen Freund geworden oder so, aber ich kann damit besser umgehen als vielleicht manche andere, die das total ignorieren, die gar nichts davon wissen wollen, gar nicht daran denken wollen, dass es passieren kann. Und ich denke mir aber auch, mein Gott, das kann auch ein Autounfall sein oder ein Herzstillstand, keine Ahnung. Es verschafft, aber es hat gerade mir oft immer mal so eine Grundangst gegeben, von wegen, es kann wirklich jeden Moment vorbei sein.
Ja.
Und andererseits aber dann auch diese Lebendigkeit von wegen, eben weil es jeden Moment vorbei sein kann, mache ich doch auch jetzt genau das, was mir gut tut, was mir Spaß macht. Also ich bin seitdem weit weg von irgendwelchen Pflichten oder ich muss irgendwas machen oder so. Da ist echt so ein bisschen trotzig, ich muss gar nichts. Und klar, gibt's ein paar Sachen jetzt, gerade ob jetzt bürokratisch oder mit irgendwelchen, gerade wenn ich eben die Rente bekomme, da regelmäßig irgendwas nachzuschicken oder sowas. Aber das mache ich ja letztendlich auch aus eigenem Interesse. Es ist kein Muss, kein Zwang, sondern ich mache es, damit ich was davon habe.
Ja.
So.
Das klingt total schön. Ich finde, da kann jeder was von lernen. Dieses ich muss nicht mehr, weil wir leben ja auch in der Leistungsgesellschaft.
Ja, absolut.
Ja, schön. Also die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen nicht dieses strahlende Gesicht, das hier mir gegenüber sitzt. Und ich finde das wirklich toll. Danke, dass du das mit uns so teilst. Ja, so ich nehme das mit und werde auch überlegen. Eben, ich habe zurzeit auch das Gefühl, ich muss so viel. Und wenn du das so sagst, so, guck mal, ich kriege richtig Gänsehaut und denke, ja genau. So, weil letztendlich, wie du sagst, es kann ja wirklich vorbei sein morgen. Oder es ist, glaube ich, auch wichtig zu lernen, das Leben zu genießen auch. Ja, schön. Danke.
Dafür und ich glaube, also was ich auch noch so mitgenommen habe, parallel dazu, ist so eine Dankbarkeit einfach. Es kommt mir fast Gänsehaut, weil das ist, ich meine, wir leben hier sowieso in einem Land, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir können alleine irgendwie halbwegs alles hinkriegen. Das war eben das, wo ich dachte, was ist, wenn ich nicht mehr laufen kann oder eben irgendwie permanent irgendjemand brauche, der mich begleitet oder mir Hilfe bietet oder so.
Hast du so ausgeliefert?
Eben diese Abhängigkeit, und irgendwie so unabhängig und relativ friedlich irgendwie und gut über die Runden zu kommen. Ich meine, ich muss jetzt auch nicht reich sein, aber ich bin zum Glück auch nicht so arm, dass ich irgendwie mir eben nochmal irgendwie andere Hilfe suchen muss oder so.
Ja.
Darüber bin ich sehr glücklich.
Ja,
also so eine gewisse Bescheidenheit überhaupt, genau, dass dieser Worst Case nicht eingetreten ist.
Ja.
Ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, gucke ich nach oben oder gucke ich nach unten? Ne? Also den anderen geht es viel besser und die haben viel mehr Geld und die sind ja alle gesund und ich bin ja so arm und hab das und das nicht oder so.
Ja.
Also man kann halt auch gucken, mein Gott, ey, da liegen welche auf der Straße und können sich nicht mal zu Hause leisten und betteln und ich habe zumindest das, was ich am wichtigsten brauche, habe ich.
Ja, so. Auf jeden Fall, Wahrscheinlich wird dir die Frage sehr oft gestellt, also bist du jetzt so gesund, was auch immer gesund bedeutet, aber hast du noch Nachwirkungen? Also bist du im Alltag noch eingeschränkt durch die Diagnose oder wie ist das
bei dir? Also ich habe die Rente, weil ich eben, das heißt erwerbsgemindert bin oder erwerbsunfähig, arbeitsunfähig. Und das sind letztendlich die Langzeitwirkungen, die Nachwirkungen, dass einfach, gerade weil es im Hirn war, nun mal das nicht mehr so funktioniert wie vorher oder eingeschränkt funktioniert. Dann gibt es bei vielen generell Krebsbetroffenen diese Fatigue. Es fühlt sich dann immer an, als ob die eigene Batterie kleiner ist als vielleicht bei anderen. Also ist sehr schnell wieder alle und es ist irgendwie, ja, ich brauche dann eben mehr Erholung als andere. Also wenn jetzt einer 40 Stunden die Woche arbeitet, nebenbei noch im Haushalt macht und noch irgendwie sich mit Freunden trifft oder sowas, das würde ich gar nicht hinkriegen. Okay. Einfach von der Kraft her.
Ja, genau, das ist ein Begriff, der mir auch schon öfter begegnet ist, wenn man über Krebs liest oder recherchiert. Das ist dieses
Müdigkeit.
Ja, ja.
Also es ist, man will so und so viel machen und das noch und das noch und schafft es einfach nicht. Das genau mit dem, mit der Energie. Und das, ich sag mal, das ist dann auch sehr, ja, mit leichten Anzeichen von einer Depression verbunden, wenn ich halt merke, ich kann gar nicht das machen, was ich eigentlich will. Also das ist dann doch wieder eine Einschränkung. Und zwar vom eigenen Körper. Da ist dann das Heilmittel Akzeptanz oder irgendwie das Beste draus machen, ich weiß es nicht. Aber es ist schon, muss man schon erstmal mit klarkommen.
Ja, damit umzugehen, ja.
Ja, okay, ja. Und es gibt auch, das ist ja relativ neu, diese Fatigue. Also es gibt anscheinend auch noch eine andere Form. Ich weiß nicht, ob das chronische Fatigue oder so heißt. Das eben bei manchen hilft Sport, bei manchen nicht, weil sie dann noch schneller K.O. sind. Bei manchen macht es die überhaupt erstmal wieder fit. Bei manchen hält es vielleicht ein paar Monate oder ein, zwei Jahre an. Bei manchen ist es dauerhaft. Mhm. Also ich meine, ich spüre es auch immer mal wieder. Am Anfang, weiß nicht, konnte ich einen Tag die Woche mal richtig was machen und habe mich danach erstmal 3 bis 5 Tage davon erholt. Das wurde dann immer ausgeglichener und jetzt mache ich vielleicht irgendwie 5 Tage die Woche was und erhole mich 2 davon oder so. Oder 4, 3 ungefähr. Ja. Also es ist jetzt, so viel mache ich auch nicht. Ich habe halt eine andere Tagesgestaltung. Also meistens gibt es einen Termin und alles so mit so wenig Stress wie möglich, weil auch Stress bei mir dann wieder auf meine Hirn sich ausprägt. So.
Man kann sagen, ein achtsamer Umgang.
Ja, achtsamer Umgang trifft sehr gut.
Ja. Ich studiere ja noch soziale Arbeit und mein Schwerpunkt war in den letzten 2 Jahren Achtsamkeit in der sozialen Arbeit. Und super, da haben wir ganz, ganz viel, deswegen erinnert mich das gerade ganz viel, über achtsamer Umgang mit sich selber generell und auch wie wichtig das für unsere Gesellschaft ist. Und man könnte jetzt eigentlich sagen, dass die Art, wie du lebst, eigentlich eher beispielhaft ist für das, was die anderen da draußen auch mehr machen sollten.
Ja, achtsam in viele Richtungen. Ja. Also gerade auf sich selbst und zwar eine gesunde Achtsamkeit. Das ist gar nicht mal so ein Egoismus oder so. Und früher, glaube ich, war das auch, klang das immer so egoistisch, wenn man nur von sich redet und ich mache das und ich fühle ja das oder so.
Ja.
Und ich finde es aber, ich meine, woher soll ich denn wissen, was der andere fühlt, wenn ich jetzt so reden würde, naja, du fühlst dich doch bestimmt so und so, wenn du das und das machst. Nee, sondern ich weiß nur, wie ich mich fühle und ich fühle mich halt dann und dann so.
Genau.
Und genau, und denen dann auch zu folgen. Also man fühlt ja nicht umsonst so, wie man fühlt.
Das ist ja die innere Wahrheit letztendlich.
Das ist letztendlich, ja, ob Intuition oder wirklich Achtsamkeit. Ja. Oder doch Bewusstsein für das, was gerade eher in einem los ist, als nur außerhalb.
Ja, das könnten viele vertragen, mal so ein bisschen in sich, Inside-Job-mäßig, mal ein bisschen zu schauen, was in mir eigentlich los ist.
Ja, das ist eine Herausforderung.
Ja, was ja jetzt auch durch die Pandemie bedingt viele machen müssen und du siehst ja, dass da draußen ist Chaos.
Ja, Chaos, Psychotherapeuten sind
überlastet.
Die Gruppen, lange Wartelisten.
Genau, diese Selbsthilfegruppen sind mega voll.
Ja, stimmt, wir haben auch viel mehr neue Depressionengruppen am Horizont.
Ja, ja, bei uns auch, wir konnten dann auch irgendwann keine Gruppen mehr gründen, weil keine Kapazitäten mehr.
Letztendlich online gibt es ja eigentlich kein Limit. Also da könnten sich ja auch noch mal mehr...
Genau, aber wir haben halt Anfragen gehabt, die eben, also wo wir neue Gruppen gründen wollten. Und das muss dann jemand aus der Gruppe anfangen. Und da hatten wir so ein bisschen Schwierigkeiten, dass die Leute sich bereit erklärt haben, okay, ich versuche mal dieses Online-Ding irgendwie mit aufzubauen. So. Ja, da haben wir viel unterstützt. Und viele hoffen ja immer noch, dass wir jetzt uns bald wieder... Face-to-face, es gibt jetzt diesen Begriff Face-to-Face-Lach. Das habe ich eigentlich vor der Pandemie gar nicht so oft gesagt, aber trotzdem, diese Gruppen, auch wenn sie sich online treffen, es ist einfach super wertvoll.
Ja.
Also, auch wenn es nicht das Gleiche ist und bestimmt auch was fehlt, aber dieser Austausch, zu wissen, man ist nicht alleine, auch wenn es in einem Viereck ist, ist immer besser.
Ja, einfach mal andere Stimmen hören und andere Gedanken.
Ja, genau. Ich wollte nochmal zurückkommen auf, wir hatten ja darüber gesprochen, dass du mehrere Gruppen besuchst und diese 3 Gruppen, die du jetzt genannt hast, da da bezieht es sich auf die Krebserkrankung. Mhm. Gibt es noch weitere Gruppen, die du besuchst oder ins Leben gerufen hast?
Ich habe jetzt ein paar Mal überlegt, weil es auch eine neue Gruppe gibt mit Hochsensibilität. Mhm. Genau, das hat jetzt nichts direkt mit Krebs zu tun. Ich weiß noch nicht genau, ob die überhaupt schon zustande gekommen ist. Und selbst wenn, sind die entweder gerade auch in der Pause oder warten, bis es überhaupt wieder irgendwann richtig möglich ist. Da will ich auch mal reinschnuppern. Also ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen, wie ist es so unter anderen Hochsensiblen? Mhm. Bin ich es denn oder nicht? Oder wie zeigt das sich bei anderen? Ja. Genau, aber einfach um das mal herauszufinden, um da mal eben reinzuschnuppern, würde ich die schon besuchen.
Ja.
Ja, und bin auch total gespannt, was ich da so für Leute, also was, wer da so hingeht,
sag ich jetzt mal. Ja, ich bin auch immer wieder überrascht. Die Menschen, die man in den Gruppen trifft, das sind meistens ganz coole Leute, so, weil es gibt durch diese Workshops, die ich an den Unis mache, ich frage halt immer die Studierenden ganz am Anfang, was fällt euch als allererstes ein, wenn ihr an Selbsthilfe denkt, welche Erfahrungen habt ihr? Und da wird oft gesagt, also nicht durchgehend, aber oft, naja, was sollen das für Leute sein? Freaks? Sowas habe ich schon gehört. So. Und die Erfahrung mache ich gar nicht. Also vielleicht, weil ich selber ein Freak bin
es sind viele, die einerseits sehr mutig sind,
weil
sie es eben schaffen, offen darüber zu reden.
Genau.
Ja, es ist ja auch eine Selbstreflexion. Also wenn ich selber feststelle, irgendwas stimmt bei mir nicht und ich habe den Mut, um das jetzt nicht irgendwie mit mir selber auszumachen, sondern eben auch mir vielleicht von anderen Hilfe zu suchen. Und meistens ist ja dann, dass man dann irgendwann das auch weitergeben kann selber. Ja. Also ich war am Anfang sehr hilfsbedürftig. Ich habe dann viel von anderen gelernt. Mhm. Und mittlerweile beantworte ich eher die Fragen von neuen Mitgliedern oder welche, die gerade akut drin sind oder so.
Ein Geben und Nehmen sozusagen.
Absolut. Ja. Eben auch da, ich glaube, es gibt auch welche, die irgendwann eben weniger damit zu tun haben wollen oder eben merken, sie haben nichts mehr davon, weil sie nur noch irgendwie was geben oder nur noch erzählen, aber das ist ein echter Seltenfall. Und selbst wenn, muss man ja nicht kommen.
Ja.
Also das ist ja absolut freiwillig.
Ja, das ist ja auch etwas, womit viele gar nicht so gut umgehen können. So, also für manche fällt es leichter, wenn es so eine Verpflichtung ist. Also manche haben so in Beratungsgesprächen mal gesagt, mein Therapeut hat gesagt, ich soll hier hingehen.
Ah.
Manche finden das einfacher erstmal als dieses freiwillige Engagement, so um den ersten Schritt
zu machen. Die sagen dann, na, ich muss.
Genau, so. Das habe ich mehrmals in Beratungsgesprächen schon gehört.
Aha, interessant.
Ja, wenn das der Zugang ist und es.
Wenn es so geht und die dann auf einmal merken, boah, der hat mir ja doch echt was Gutes hier empfohlen.
Ja, genau.
Warum nicht?
Eben.
Also manchen muss man auch zum Glück zwingen,
ja. Ja, so sieht's aus. Du hattest vorhin die U30 und Krebsgruppe erwähnt. Kannst du uns nochmal sagen, was bedeutet U30 und welche Themen habt ihr da so?
Also es war erstmal ganz schwer zu finden, wie wir diese Gruppe überhaupt nennen und ob wir das irgendwie, also ob wir da so total streng sind mit diesem 30, also alle, die jetzt über 30 sind, sind raus oder auch nicht oder wie genau gehen wir jetzt damit um? Also es war schon eine lange Diskussion,
dass
wir uns darauf einig geworden sind und letztendlich ist es eher die Lebenssituation. Also wenn welche mit 31, 33 noch im Studium sind und auch gerade oder gerade erst den ersten Job irgendwie da drin sind und jetzt noch in der Probezeit rausgeflogen sind oder sowas. Das ist eher so die Lebenssituation, die wir meinen. Also dass es alles noch so in der Entwicklung ist, man ist irgendwo gerade Abi gemacht und im Studium, in der Ausbildung, in einem Praktikum, schon im Job oder eben doch noch nicht oder erst 1-2 Jahre und noch nicht so richtig drin oder so. Mhm. Das ist einfach was anderes als eben welche, die jetzt mit 50 oder so schon, also so richtig drin sind und eher, weiß nicht, überlegen, wie sie jetzt mit ihren Kollegen umgehen oder sowas.
Oder die Rente planen.
Genau, ja. Und bei uns ist es natürlich auch eher, woher kriegen wir Unterstützung?
Yeah.
Was können wir beim Studium machen? Können wir vielleicht die Prüfungszeit verlängern? Oder haben wir irgendwo Vorteile? Wie können wir das nutzen? Und es ist auch, also es war auch die Frage, wo fängt es denn an, U30? Also nicht bei null.
Ja, stimmt.
Sondern auch da haben wir gemerkt, also wenn halt noch welche in der Schule sind, es ist halt nochmal was anderes, weil dann sind es eher natürlich auch der Umgang mit Freunden oder so.
Ja.
Da kann ich schon kaum noch mitreden. Das ist halt nochmal eine andere Lebensphase, wo ich nicht weiß, ob es dafür auch Gruppen gibt, ab wann man so Selbsthilfegruppen überhaupt erstellt oder führt. Ob man da jetzt auch schon mit 16, 17 irgendwo in eine Gruppe gehen kann, auch zu ganz anderen Themen. Ob jetzt Krebs oder auch irgendwie Mobbing vielleicht sogar. Das ist ja auch jetzt nichts Neues.
großes Thema auf jeden Fall, wo es auch schon viele Überlegungen gibt und tatsächlich nicht so einfach.
Ja, und vielleicht ist ja auch alles ergänzend. Also selbst wenn da schon welche einen Psychotherapeuten, Therapeutin haben, ob sie nicht auch noch mit Gleichgesinnten einfach Erfahrungen austauschen wollen. Ja. Also die haben, jeder hat in jeder Lebensphase wahrscheinlich irgendwelche Probleme.
Auf jeden Fall, ja.
Ob man sie sehen will oder nicht. Ja. Und es müssen auch nicht überall viele sein, aber einfach mal drüber reden, ist immer was anderes. Und man ist eben nicht jetzt irgendwie krank oder hat irgendeinen Tick oder so, nur weil man zu einer Selbsthilfegruppe geht.
Genau.
Also im Gegenteil. Ja. Ich finde es sehr selbstreflektierend und ich merke das und das in mir und ich möchte einfach mal mit anderen reden, irgendwie, ob ich damit alleine bin oder nicht und wie andere damit umgehen. Also wir hatten neulich, beim letzten Treffen war es auch so, wir hatten eine neue Besucherin mit dabei, Teilnehmerin, und sie hat zum Schluss gesagt, dass sie so viel mitgenommen hat, deutlich mehr, als sie überhaupt erwartet hat und das eben auf dem kürzesten Weg. Mhm. Also bevor sie sich da jetzt irgendwie durch 5 Hilfszentren oder irgendwie Berater oder sowas durchtelefoniert, hat sie einfach mal so die ersten Ideen wirklich von Leuten bekommen, die eben wirklich aus wie so ein Netzwerk aus verschiedenen Ecken ihre Erfahrungen gemacht haben und die ihnen mitteilen können.
Mhm. Ich habe auch öfter schon mal gehört, dass Selbsthilfegruppen einfach so eine Kompetenz haben, einfach weil so viele Erfahrungen zusammenkommen, die auch oft einfach unterschätzt wird.
Ja, und es ist auch nicht, dass irgendwie jeder hingeht, um unbedingt jedem zu erzählen, was er machen soll oder so. Mhm. Ich glaube, das kommt alles von alleine, also in den Fragen. Und selbst wenn da einer irgendwie jetzt so zu beratend, sage ich jetzt mal, wirkt und man selber merkt, oh, das ist mir zu viel, dann genau das sagen, das ist mir jetzt zu viel. Und das ist eben das Nächste, das ist ein Training von der Kommunikation. Wie sage ich jetzt, was ich brauche und was mir eben zu viel ist, oder jemanden auch zu unterbrechen, wenn er jetzt eben nach 20 Minuten immer noch nicht aufhört, von sich zu erzählen oder so.
Ja.
Sondern eben, das meinte ich eben mit Respekt, dass jeder da auch seinen Raum bekommt, ja, was mitnehmen kann, das ist das Ziel auf jeden Fall.
Mit den ganz jungen Menschen, da sind wir auch schon länger dran, weil wir auch feststellen, dass tatsächlich jetzt bei den psychischen Erkrankungen beispielsweise die Menschen immer jünger werden. Mhm. Und Selbsthilfe ist ein bisschen schwierig, weil wenn die unter 18 sind, die Menschen, dann ist da eine gewisse Aufsichtspflicht, die gegeben sein muss.
Ja,
und da
daran
sind die Gesetze
gedacht.
Nicht so ganz klar. Und normalerweise brauchen junge Menschen auch die Erlaubnis der Eltern, damit sie überhaupt in der Gruppe teilnehmen dürfen. Und also wir sind dabei, da mehr ins Leben zu rufen, weil so wie du es auch gerade eben gesagt hast, glaube ich, ist es wichtig, den jungen Menschen diese Selbsthilfe-Erfahrung nahe zu bringen. Nicht, ich habe ein Problem und deswegen muss ich zu so einer Gruppe, sondern was bringt es mir, wenn ich mich austausche? Es muss ja nicht immer ein Problem sein.
So. Ich denke da gerade an so ein Ferienlager oder so. Da ist man ja dann so ein bisschen, vielleicht nicht komplett unter ähnlich Denken oder sowas. Das findet man ja dann selber so raus, aber man ist halt einfach mal ein bisschen getrennt von den Eltern und macht so sein Ding.
Genau.
Hat ein bisschen Begleitung, aber findet da schnell raus, mit wem verstehe ich mich, mit wem nicht, mit wem kann ich mich wie austauschen. Ja. Und trifft man sich dann danach wieder oder nicht?
Ja.
So sehe ich das gerade.
Ja, ich glaube, das macht auch total Sinn, die jungen Leute einfach dieses Konzept Selbsthilfe, wenn man will, irgendwie nahe zu bringen, ohne zu sagen, das kannst du benutzen, wenn du krank bist, sondern du kannst sowieso dieses System verwenden. So, ich glaube, dass man da ansetzen könnte.
Ja.
So in Schulen.
Das ist genauso wie ein Sportverein. Alle treffen sich, weil sie Lust haben, den und den Sport zu machen.
Genau.
Es ist einfach eine Schnittmenge, ein gleiches Interesse, etwas, was Leute verbindet.
Genau.
Egal in welche Richtung.
Genau. In Dörfern, ich muss immer dran denken, bei meiner Oma, die ist aus einem Dorf, die haben immer, wenn das Wetter schön geworden ist, haben sie die Bank vor die Tür gestellt und dann sind immer alle gekommen und dann hat man zusammen gequatscht und so. Das ist ja auch irgendwie eine Selbsthilfegruppe. So. Und das,
sie suchen irgendwie Kontakt.
Genau, und tauschen sich aus und verbringen Zeit miteinander. Und letztendlich kann man Selbsthilfe auch als das sehen.
Ja, manchmal. Ich glaube, das ist vielleicht auch gerade mit Corona jetzt nochmal ein guter Kontrast.
Ja.
Einfach irgendeine Form von Kontakt, von Gesellschaft irgendwie zu erleben.
Absolut.
Auch nochmal, also unter einem anderen Stern oder mit einer anderen Wertschätzung.
Ja. Ja, Caro, wir sind schon fast am Ende. Es ist unglaublich, weil es geht mir so oft so und bei dir ganz besonders. Ich könnte auf jeden Fall den ganzen Nachmittag mit dir hier sitzen und weitersprechen. Super inspirierend. Trotzdem auch an dich die Fragen, die ich immer am Ende stelle. Was möchtest du der Berliner Selbsthilfe mit auf den Weg geben?
Wir hatten schon drüber gesprochen. Von denen, die nichts darüber wissen, ist so eine gewisse Voreingenommenheit da, habe ich jedenfalls so erfahren.
Ja.
Wie so ein Stempel, die müssen irgendwie krank sein oder so. Sondern da wünsche ich mir Klarheit. Also, dass eben das ein bisschen anders dargestellt wird. Was ist eigentlich eine Selbsthilfegruppe?
Ja.
Viele haben mal überlegt, das anders zu nennen, aber dazu ist der Begriff, glaube ich, schon zu bekannt. Und es ist eine Selbsthilfe.
Ja.
So kann man sich selber helfen.
Ja.
Genau. Und das ist auch einfach bekannter gemacht wird, dass es ähnlich wie eine Psychotherapie nichts Schlimmes ist oder irgendwie was, was eben nur Kranke machen dürfen oder so. Wie gesagt, dass es halt mehr Aufmerksamkeit bekommt und auch mehr Attraktion. Also das ist, sag ich mal, wie jetzt so Werbung für irgendwelche neuen Produkte, das halt auch irgendwie einen gewissen Anreiz verschafft, das einfach mal auszuprobieren.
Ja, das finde ich gut. Das ist auch so ein bisschen der Wunsch dieses Podcasts, weil ich glaube, die Anziehung ist stärker als jetzt so Werbung zu machen. Also die Anziehung in dem Sinne, dass man persönliche Geschichten hört, also echte Menschen hört, im Podcast sieht. Ich glaube, das spricht für sich. Ich glaube, das ist viel anziehender als ein Slogan irgendwo in der U-Bahn zu lesen.
Irgendwie mal, genau. Es ist ja fast auch so wie schon wie ein passives Ausprobieren, wenn man einfach mal reinhört.
Genau.
Das kriegt keiner mit.
Genau, man kann es ganz heimlich.
Muss auch keinem erzählen.
Genau. Es sind echte Leute im Podcast.
Ja, und genau, es ist auch kein Vortrag.
Was würdest du denn sagen, oder anders gefragt, was ist dir wichtig an der Selbsthilfe? Was soll bleiben? Was soll auf keinen Fall anders werden?
Es ist oft die Größe der Gruppe, die Umgebung, also schon das Ganze drumherum auch. Dass immer noch welche auch wirklich mit einer gewissen Offenheit hingehen. Also sich selber zu öffnen und auch für andere offen zu sein. Sich das anzuhören, es muss einem ja nicht gefallen oder kann einem auch egal sein oder da so eine gewisse Unvoreingenommenheit mitzubringen.
Ja, okay, so eine Aufgeschlossenheit.
Ja, genau, eine Aufgeschlossenheit und ja, dass es jetzt auch nicht selbstverständlich wird. Das glaube ich zwar nicht, weil das noch sehr weit weg davon ist. Aber dass es halt immer noch auch einen gewissen Wert hat. Und ich mag das auch wenn man zwar mal nur einmal kommt oder so, aber es ist immer noch mal was anderes, wenn eine Gruppe immer wieder neue hat und sich das immer wieder mischt und neue besetzt ist sozusagen. Es gibt eben auch was Schönes an Gruppen, wo immer wieder ungefähr die gleichen Leute dabei sind. Das schafft dann auch noch mal eine andere Verbindung und man öffnet sich dann auch immer mehr mit der Zeit. Ja.
Also Beständigkeit
und
durch die Menschen.
Also wirklich eine Gemeinschaftsbildung.
Ja. Okay, schön, danke. Gibt es noch was du unbedingt loswerden möchtest, was du den Leuten da draußen unbedingt noch sagen wollen würdest?
Traut euch.
Traut euch, okay.
Punkt.
Das ist eine klare Ansage.
Ja. Okay. Und ihr müsst gar nichts.
Ja. Die letzte Frage an dich, Caro. Wir fragen ja immer nach einer Filmempfehlung oder ein Buch oder eine Veranstaltung. Was hast du uns denn da heute mitgebracht?
Mir ist relativ schnell das Buch Momo eingefallen. Oh. Und da habe ich beim Lesen, ich habe sogar erst sehr, sehr spät gelesen, also vor 2 Jahren ungefähr. Und da habe ich gemerkt, wie damals schon so diese Bedeutung von Arbeit und Lebensfreude sich oft so im Weg stehen.
Ja,
und
ja,
das ist doch irgendwie schöner ist, das Ganze ganz bunt und mit viel Freude zu gestalten, als mit Pflicht und den grauen Männern.
Auf jeden Fall, ja, das ist eine tolle Empfehlung. Das bekommt ihr alles auch in den Shownotes nochmal zum Nachlesen. Und Caro, mir bleibt nur vielen Dank zu sagen für deine Zeit, für deine Erfahrung.
Ja,
es war sehr schön. Und damit sind wir schon raus. Das war's auch schon wieder von uns, dem Echte Stimmen Berliner Selbsthilfe-Podcast. Wir freuen uns über euer Feedback. Schreibt uns eine Mail, ruft an. Oder wenn ihr selber auch mal Gast im Podcast sein wollt, meldet euch per Mail unter hallo@echte-stimmen.de. Ich freue mich, von euch zu hören, zu lesen und wünsche euch bis zur nächsten Folge alles Gute. Eure Anja.